energisch, etwa mit solchen Formeln wie, dass jedes Recht und damit auch die Vorstellungen von Recht und Gerechtigkeit immer nur der Widerschein, der Ausdruck der Grundlage der Produktionsverhältnisse, der Eigentumsverhältnisse in letzter Instanz sind. Und wir müssen auf diese Eigentumsverhältnisfrage viel energischer losgehen und dürfen da auch keine falsche Bescheidenheit an den Tag legen, denn gerade auch in der Linken wird die Eigentumsfrage eigentlich überhaupt nicht mehr gestellt. Sie wird eben immer nur höchstens als Verstaatlichung gestellt. Oder in dieser, ich kann es mich gar nicht beruhigen, dieser blödsinnigen Freiraumbewegung da, unser sozusagen mein Eigentum, wie so ein Ex Libri, das da ins Buch geklebt worden ist von so einer höheren Töchter früher, ja, das ist also mein Eigen, das wird dann so draufgeklebt. Es handelt sich aber überhaupt nicht um ein wirkliches Eigentumsverhältnis, höchstens ganz popelig, hausmeisterhaft, diese linken Hausmeister, die jetzt langsam alt werden. Und das ist ein Elend, eine Miserabilität, die immer in diesen Max-Stirnerianismus hineinfällt, unweigerlich, oder in Kropotkinismus oder in den Bakuninismus und so weiter. Und eine Staatsmacht als Schutzmacht braucht. Nur so viel zu dieser Gefahr, wenn man nicht mit dem Begriff des Eigentums, in der Kategorie des Eigentums im marxischen Sinne weitermacht. Und da sind die Kommunisten die einzigen Leute, die in den Bewegungen, natürlich ist es gut, einen Freiraum zu haben oder so, nicht hier in der Uni sitzen zu müssen und so, um sowas zu diskutieren, bloß, ja, Uni ist allerdings der ideologische Großbetrieb, wo das allererst auch mit hingehört, klar, aber um diese Forschungen, Sowjetforschung und so weiter zu entwenden, dann gehören sie aber auch in Orte, über die man selber verfügt, und dann ist es die situationistische Formel der Stützpunkte gewesen. Wenn, wie man etwas macht, ob man nicht einen sogenannten Freiraum nutzt für theoretische Praxis, für Diskussion, für Kommunikation, für den bewaffneten Dialog der Tendenz nach, der sich schützt und der sich durchsetzt und den Dialog auch erzwingt. Das ist das Gegenteil von dieser falschen Bescheidenheit und dieser Scham für die staatskapitalistische Geschichte. Dafür brauchen wir uns überhaupt nicht zu schämen, sondern wir müssen diejenigen sein, die wirklichen Fragen wieder in den Mittelpunkt stellen. Und das ist nicht die Frage, die Nietzsche aufwirft von der Gerechtigkeit, sondern es ist die Frage des privaten Klasseneigentums, dazu gehört das Staatseigentum, an den Produktionsbedingungen und den Lebensmitteln. Und die muss aufgeworfen werden. Ebenso muss die Frage der Macht aufgeworfen werden, der Bemächtigung. Und das wird ja schon in vielfacher Form gestellt, also gerade das Empowerment und so weiter von Foucaultisten und Batteristen und so weiter, also den Diskursfuzis, zu einer bloßen Frage von Sprache gemacht. Und das hat Marx schon am Geld auseinandergenommen, dass Geld nicht Sprache ist und dass Sprache nicht Geld ist. Was Sprache auch alles ist und was Diskursmacht auch bedeutet und diese Wissensmachtdispositive, das hat Foucault positivistisch sehr schön erforscht, materialistisch. Aber er hat es nicht auf den Begriff bringen können, weil er Nietzscheaner ist und weil er Marx nicht kannte, und da kam dummes Zeug heraus, sodass die Leute eben glauben, sie können als spezifische Intellektuelle an der Akademie eben, können sie ihren Job haben oder ein Karrierchen machen oder sonst wie, ja, und können gleichzeitig auch wunders wie fortschrittlich sein. Das geht aber nicht, wenn man die Arbeit des Begriffs nicht leistet und die tatsächlichen Verhältnisse nicht in ihrer Materialität, in ihrer tatsächlichen Struktur als materieller Lebensprozess untersucht, sondern als alles versprachlich und sagt, die Diskursmacht, die linke Diskursmacht, was eine völlige Mystifikation ist, was soll die linke Diskursmacht und eine linke Hegemonie sein, muss halt überall durchgesetzt werden. Dann wird man, das ist eine moralisierende Kritik und eine kritisierende Moral. Die moralisierende Kritik ist gar keine Kritik. Aber in die Kritik gehört natürlich auch ein moralischer Standpunkt, gerade vom historischen, von der historischen ja, Ebene her, muss natürlich die Moral eingeklagt werden, nämlich als Kampfmoral und als Moral der Gattung, des Prozesses der Gattung an sich, die sich zur Gattung für sich nun mal entwickeln und organisieren muss. Das nimmt ihr keiner ab. Und das wirkt jetzt alles etwas unbescheiden und etwas vielleicht gereizt, aber das muss eben auch mal sein, jemand muss diesen Part übernehmen, bei so viel Leisetreterei und falscher Bescheidenheit. Die Kommunisten haben sehr viele Hinweise zu geben auf wirkliche Bewegungen. Hier möchte ich auf einen Punkt kommen, der mir eigentlich vor allem hier am Herzen liegt, diese Zwiespältigkeit, dieses Nicht-Identische, die Besonderheit und die Ambivalenz, nenne ich es einfach mal, im Proletariat, im Weltproletariat und auch bei den sogenannten sozialrevolutionären Bewegungen, bei der Landarmut und bei eben dem ganzen Mob, nicht? Das Marx nannte es das progressive Pack. Selbstverständlich ist Marx nicht verborgen geblieben, dass es auch ein regressives Pack gibt. Da gibt es auch viele Äußerungen von Marx. Und dieses Problem, ob wir und ob wir immer mehr vermobben. Also ich erinnere nur an diese Grundaussage von Marx, das ist alles gar nichts Neues, und Basisbanalitäten, die man hier einfach nochmal sagen muss, dass auf dem anderen Pol der Kapitalakkumulation überall, eben auf dem Gegenpol, die moralische Degradation, die Verblödung, die Unwissenheit ebenfalls akkumuliert wird. Und. Also die Vermobbung, die Barbarisierung. Das haben wir ja bis zur Shoah erfahren. Und die fixiert sich psychoanalytisch deutbar in Bilder oder massenpsychologisch, sozial, wie würde man sagen, nicht psychoanalytisch, man kann ja, soll ja nicht psychologisieren, sondern analytische Sozialpsychologie nannte es sich lange Zeit. Die linke kommunistische Psychoanalyse, ich erinnere an den Fenichel-Kreis, die haben da sehr viele Ansätze gemacht, schon in den 30er, 40er Jahren. Das ging auch weiter, das ging über Marcuse weiter. Hier hat man sehr viel zu tun an theoretischer Praxis, um das Hauptproblem einer solchen Vermobbung, das ist zuerst von Adorno und Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung im Antisemitismus, Element des Antisemitismus-Kapitel, aufgewiesen worden, ja, dass das Hauptproblem einer solchen Vermobbung und moralischen Degradation, das ja zur Shoah geführt hat, sie möglich gemacht hat, das Proletariat hat versagt, es hat in Deutschland sogar mitgemacht, hat es exekutiert, waren die willigen Vollstrecker, und andere haben weggeguckt, und nur Teile, große Teile, aber nicht hinreichende Teile, haben gekämpft. Und dieses Versagen ist die Ambivalenz im Proletariat, die unser Hauptproblem heute ist, die Parteinahme für die Kräfte der Zivilisation, auch der bürgerlichen Zivilisation, um zu einer kommunistischen Zivilisation zu kommen, um das gegen die Barbarei zu halten, die sich formiert auf dem Gegenpol im Weltmaßstab. Das ist eine Frage, die muss man konkret diskutieren, und da geht es immer um die bewaffneten kommunistischen Kontingente. Man muss, es genügt nicht, Waffen für Israel sozusagen agitatorisch Kampagne zu machen, sondern muss, die Waffen für Israel sind der Kampf gegen den Antisemitismus hier in den deutschen Zuständen. Das sind die Waffen für Israel. Das bedeutet Parteinahme, Parteiergreifung, damit man die Zustände so weit aufsprengen kann, die Bilder so weit zerstören kann und so weit intervenieren kann in die diskursive Agglomerationen und Fixationen, dass man eben die Fetischform in die Richtung, in der sich immer wieder konzentriert, auch in antisemitischen Weltbildern, in einer antisemitischen geschlossenen Weltanschauung, der letzten Alltagsreligion quasi der kapitalistischen Welt. Das ist eine solche Gesamtfetischform inzwischen, dass Adorno und Horkheimer direkt sagen konnten, diese Gesellschaft, die wir analysieren, diese spätkapitalistische Gesellschaft, ist auch eine antisemitische Gesellschaft. Ja, sie ging sogar tiefer und haben um Anfang der 40er Jahre eben in diesem Buch und auch späterhin genauer festgestellt, dass die, mir gerade der Faden abgerissen, also dass jede Klassengesellschaft schon diese Keime für die antisemitische, später dann als antisemitisch zu fassende pathische Projektion hat. Und dass jede Vernunftanstrengung schon diese Gefahr des Abrutschens, der Projektion, der notwendigen Projektion in die pathische, in die krankhafte und damit dann auch möglicherweise manifest antisemitische Projektion beinhaltet. Und das ist das Problem, vor dem wir mehr denn je stehen. Wenn die Lohnabhängigen und wenn die ihre Arbeitskraft als Ware verkaufen müssen, und von denen unterscheiden wir uns als Linke überhaupt in keiner Weise, wenn wir also als Teil des Proletariats im Weltmaßstab die für die Klasse des Bewusstseins organisatorisch, theoriepraktisch und aktionsmäßig was machen wollen, dann müssen wir, haben es mit diesen Bildern zu tun, die wir haben es mit der Zerstörung, mit der Zerstörung der Bilder zuvörderst zu tun, die antikapitalistischen Stimmungen, die diffus antikapitalistischen Stimmungen, so wie es bisher vor allem vom Nationalsozialismus geschehen ist und weiterhin geschieht, auf dieses Projektionsbild der Jude, die Juden, die Geldmenschen, das Finanzkapital, Finanzoligarchie, wir kennen diese Stereotypen alle auswendig, aber sie sind da und wir haben sie noch längst nicht erledigt. Also diesen Gesamtfetisch, diese Gesamtarbeitsreligion, das ist ein großes Projekt, nicht nur der theoretischen Erörterung, des Auftankens solcher Untersuchungen seit den beiden Strängen der kritischen Theorie, sondern es ist auch ein praktisches Experimentieren mit der Zerstörung solcher antisemitischen Bilder und solchen Interventionen. Und da ist die Frage, wie kann in solchen Kämpfen, Interventionen und auch in einfach theoriepraktischen Vernetzungen, sage ich jetzt mal das blöde Wort da aufgreifen, also in der Herstellung, Organisierung von theoriepraktischer Kommunikation, möglichst kosmopolitisch heute, ja, über diesen deutschen Tellerrand der deutschen Linken hinaus, wie kann da die Form kommunistischer Produktion und Verteilung schon konkret diskutiert werden. Wie können da diese konkreten Möglichkeiten, sowas wie, was heißt heute Arbeitszettel oder brauchen wir heute Arbeitszettel, kommen wir ohne Arbeitszettel aus? Nur noch ein Punkt, du hast angesprochen, diesen Affekt, den wir erwarten, ja, ich will aber nicht so viel arbeiten. Möglich natürlich, ich will gar nicht arbeiten. Wer von uns will das schon? Weil die Leute eben nur die Lohnarbeit kennen und die Verknechtungsgestalt der Arbeiten und so weiter. Ich denke aber, dass eher das Problem sein wird, und das ist gerade auch wieder, hängt mit diesem fetischistischen, sage ich mal, Antisemitismus bedingenden Arbeitswahn zusammen, auch gerade in dieser deutschen kapitalistischen Gesellschaft, dass die Leute sagen, gebt mir Arbeit. Ihr wollt mich auf die Räte wollen uns jetzt, wollen so und so viele Leute, brauchen sie gar nicht. Die Räte sagen, ich brauche jetzt gar nicht, ich mache 6 Jahre Ferien oder was. Ich will aber Arbeit. Woher beziehe ich meinen Lebenssinn? Das wird das Problem sein. Schon vor 10 Jahren war es meines Wissens so, dass im Weltmaßstab auf dem Stand der Produktion nur 500 Millionen Menschen notwendig waren. Alles andere ist im Grunde überflüssig. Und man kann so viel automatisieren und kann die Produktivkräfte tatsächlich so entwickeln und so klug entwickeln, natürlich nicht naturzerstörerisch, mit Moratorien und so weiter. Darüber muss man sprechen. Ja? Man muss das selbst in die Hand nehmen. Man muss das selbst wesentlich theoretisch in die Hand nehmen. Da haben die Situationisten die sozusagen die Methode der Psychogeografie erfunden, wo sie auf eine uns vielleicht naiv anmutende Weise einfach durch die Städte mit ihren Derivs durch sind, durch die großen Stadtlandschaften. So, wenn wir das besitzen, dann machen wir das und das darauf. Dann gestalten wir die Situation und die Umstände und die Gebäude so und so. Und das sind Sachen, die natürlich spontan schon in diesen sogenannten Freiraumbewegungen und auf mannigfaltige Art in Reclaim the Streets und was weiß ich, in welchen Formen spontan vor sich gehen. Aber mit welchem Bewusstsein sie vor sich gehen, das ist das Entscheidende. Ob sie als Stützpunkte hin auf eine solche Übernahme und Bemächtigung im Weltmaßstab wieder diskutiert werden. Und sich als solche auch verteidigen, dass sie das diskutieren können und dürfen und entsprechende Aktionen zur Zerstörung der spektakulären Bilder von dem, was normativ sein muss. Nur noch ein Wort, was ein zweiter verhängnisvoller blinder Fleck der situationistischen kritischen Theorie war, auf die, sagen einfach die Trennung des Geschlechts. Also die Trennung des Geschlechts, die Frage von Gender und dem Naturwesen Mensch. Du hast es anfangs sehr schön am Arbeit auch als Stoffwechselprozess Mensch-Natur festgemacht und nicht irgendwie so eine bloß kapitalistische Struktur oder sowas, sondern das ist ein, auch mit der Notwendigkeit, Reich der Notwendigkeit, würde ich dir widersprechen, ist bei Marx sehr klar herausgearbeitet, dass das immer bleibt. Marx mogelt da, denke ich, überhaupt nicht. Gerade in Kapital 3 und so weiter wird also eindeutig gesagt, das Reich der Notwendigkeit wird immer bleiben. Und das, was er dann für diese Sozialdemokraten mit ihrem Gotha-Programm entwirft, ist einfach eine Hilfestellung, um zu skizzieren, wie in einer Gesellschaft, wo die Springquellen des genossenschaftlichen Reichtums, wie er das nennt, reicher fließen. Aber nicht so, dass nun überhaupt keine Arbeit mehr möglich ist. Ich denke, dass man da vielleicht etwas hineinsieht an Unredlichkeit oder Sprung oder Mogelei oder Kneifen von Marx. Ich denke, dass es bei Marx sehr konsistent ist. Darüber muss man sich auch weiter streiten. Es kommt auch nicht darauf an, ob das bei Marx so konsistent ist. Es kommt darauf an, ob wir das tatsächlich lösen. Und da muss man einfach drüber sprechen. Und darin vollzieht sich die Organisierung zur Klasse des Bewusstseins, indem man diese Probleme angeht und sie nicht als utopisch und von der Erlösung her und vom ganz anderen her und so weiter. Schon Walter Benjamin hat festgestellt, dass Marxes Leistung war, den Messianismus zu säkularisieren und nicht zu utopisieren und zu theologisieren. Mit den Problemen haben wir es dann auch zu tun. Das bequeme Rückzug in die Utopie. Also bestimmte Negation, Konkretionsarbeit, da haben wir zu tun als kommunistische Elemente in der Zukunft. Amen.
Okay, jetzt sind wir zwar knapp 40 Minuten über die Zeit, aber immerhin. Ja, ihr seid gefragt, Sie sind gefragt. Fragen, Anmerkungen, Diskussionspunkte, Streitigkeiten, Bedürfnisse? Für mich?
Ja, also ich kann auch gehoben was bringen. Was erwartet von den Referenten, was angesprochen werden soll?
Welche Frage meinst du? Ich habe viele Fragen aufgeworfen.
Ja. Sind davon für dich die Fragen beantwortet worden? Vielleicht um 1, 2, 3?
Ja.
Okay. Das war eine klare Antwort.
Für dich nicht? Aber dann stell doch die Fragen am besten nochmal mit so und mit der Bitte, die vielleicht so in 2, 3 Sätzen zu beantworten, dann ist es vielleicht einfacher.
Ja, das ist aber so, dass ich nicht grundsätzlich mit ganz schönen Fragen.
Ach so.
Ich habe mit einem angehört und habe gehofft, dass die auch konkret beantwortet werden. Und ich habe das nicht immer so wieder.
Okay. Okay. Kritikpunkt an beide also. Noch jemand mit offenen Fragen?
Okay, das ist jetzt eher so spontan formuliert, weil ich eigentlich immer noch drüber nachdenke, wie ich das auf den Punkt bringe. Also zentrales Moment war ja immer diese Notwendigkeit, die bleibt, die habt ihr beide herausgearbeitet, also mit Bezug auf Marx, und immer wieder dieses Kreisen um den Arbeitsbegriff, wo Zwi für mich jetzt noch ziemlich deutlicher das irgendwie als dieser, also als Teil dieser Alltagsreligion herausgearbeitet hat. Aber für mich war jetzt irgendwie immer wieder das Gefühl, dass man verhaftet bleibt in allen möglichen Entwürfen oder Ideen, wie es anders sein könnte, an dieser Arbeit immer wieder darauf zurückfällt. Und diese Frage nach dieser Notwendigkeit, die bleibt ja auch immer wieder sich aus dem Verständnis der bisherigen Gesellschaft stellt. Vorhin waren irgendwie kurz angesprochen, was es denn alles für Möglichkeiten mittlerweile gibt, technisch. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Strang, an dem man überlegen sollte, ob das nicht allgemein viele Sachen in Frage stellt, die Marx halt so noch gar nicht sehen konnte, dass im Prinzip gesellschaftliche Utopien auch über Diskurse, was heißt Diskurse, über Momente geführt werden können, die jetzt halt neu entstanden sind und im Prinzip ganz neue Mittel offenbaren. Für mich war so ein Punkt, weil es vorhin auch um die staatliche Lösung von bestimmten Momenten geht, also der Kommunismus, der in staatliche Lösungsmuster wieder zurückgefallen ist und deswegen notwendig halt diesen Moment der Emanzipation verlassen musste, der Antistaatlichkeit, inwieweit heute Diskussionen, die jetzt zum Beispiel auch ganz idealistisch bei Menschenrechten geführt werden, inwieweit man da andocken kann, zum Beispiel, um jetzt mal auf zum Beispiel Sheila Benavid zu rekurrieren, die halt sagt, dass der Nationalstaat in der heutigen Gesellschaft einfach in eine politisch-gesellschaftliche Krise geraten ist. Und das ist eine Frage, die stellt sich nicht aus der Kritik der politischen Ökonomie heraus, jedenfalls für mich nicht, inwieweit man da auch als quasi Kommunist andocken muss, sollte. Ja.
Kurz.
Ja, wenn es um die Abschaffung von Arbeit geht, hast jetzt sowohl du als auch Zwiefhorn, ihr habt auf die auf den ungeheuren Produktionsapparat verwiesen, und den hat ja nun der Kapitalismus hervorgebracht. Die Ironie der Geschichte wäre dann, man würde sozusagen seit 150 Jahren auf den Kapitalismus schimpfen und sich dann gewissermaßen ins gemachte Nest setzen. Aber, und man würde sozusagen das Blut, was an dieser Produktionsmaschinerie klebt, würde man voraussetzen. Und das ist das eine sozusagen, das ist, also Adorno, da gibt es Stellen in Vorlesungen, wo der sagt, das kann man eigentlich nicht machen. Man kann sich selber nicht sozusagen dann eine Basis aneignen, ohne dabei schlechtes Gewissen zu haben. Das ist eigentlich was Unmenschliches. Der andere Punkt ist aber bei diesem ganzen Thema, dass die kapitalistische Produktionsmaschinerie ja so weit geschritten ist, dass nur noch 2 Stunden am Tag gearbeitet werden müsste oder so. Wer wirklich mal in große Fabriken, wie sie existieren, geht, das ist unmenschlich, was dort, also allein wie die Dinge aufgebaut sind, und dort vergisst man sozusagen ein Stück weit, dass die kapitalistische Gesellschaft sich auch in die stoffliche Seite der Maschinerie hinein sozusagen manifestiert hat. Marx beschreibt es ja auch im ersten Band des Kapitals sehr ausführlich, wie der Mensch zum Anhängsel der Maschinerie wird. Und da geht es nicht darum, dass er nur sozusagen über den Tauschwert mit der Maschinerie vermittelt ist, sondern dass die Maschinerie insgesamt kapitalistischen Bedürfnissen genügt und zum Beispiel, wenn der Mensch, der an der Maschine steht, einfach Pause machen will, dann kann man die nicht einfach ausstellen. Wenn man so eine Fabrik einmal, wenn man so eine Fabrik, irgendwelche Großkraftwerke einmal anschaltet, die sind so konstruiert, die müssen durchlaufen. Das heißt, die sind an sich auch ihrer stofflichen Seite nach recht antihumanistisch konzipiert. Und deswegen geht es natürlich auch um eine stoffliche Revolution und nicht nur darum, irgendwie einen Tauschwert oder so abzuschaffen. Also da sehe ich sozusagen, da sehe ich eine gewisse Blauäugigkeit. Noch dazu ist es ja so, dass diese Produktionsmaschinerie auch ökologisch zu großen Zerstörungen geführt hat. Das ist ja gewissermaßen Arbeit, die uns jetzt erst geschaffen wird, wie zum Beispiel das Ozonloch, Treibhauseffekt etc. Das sind ja alles, das ist ja nicht nur übertriebene Medienpropaganda, sondern es ist ja real so. Also dort wird gleichzeitig auch durch die Produktionsmaschinerie wieder Arbeit geschaffen, die dann gemacht werden müsste.
Jetzt wieder zum.
Fällt mir sehr schwer, da auf diese Frage so zu antworten. Sehr schwer. Das bedeutet einfach eine sehr dringende Forschungsaufgabe, zu gucken, wie es kommt, dass die Staatstätigkeiten heute, ob das nun besonders krisenfeste Staatsgebilde sind oder wie die verflochten sind mit diesen supra-staatlichen Sachen oder wie sie im Einzelnen wirken, die Auflösung, die Zerfaserung, so sagen die Politologen seit langem, der Dienste und Agenturen und so weiter, ja. Guy Debord sagt mal schon 1988 irgendwo, über Demokratie wird seitdem und über Rechtsstaat so viel geschwätzt, seit es sie nun überhaupt nicht mehr gibt. Also solche Veränderungen der modernen Staatstätigkeit als ganz klar geschäftsführender Ausschuss der Bourgeoisie, wer immer jetzt die Bourgeoisie wiederum sei, ne, ist mit dieser Forschungsaufgabe verbunden, die wir machen müssen, wo wir natürlich uns der ganzen Forschungen der Regulationstheorien und Theoretiker und so weiter und Polanzas und was nicht alles bedienen müssen. Das ist ja ganz selbstverständlich, aber wir dürfen die zum Beispiel bei Polanzas diese Vermurksung, Verbiegung Gramscis und die Verbiegung Lenins, da wo Lenin tatsächlich ganz klar sieht, dass Lenin nennt es die Demokratisierung, dass die Demokratie bis ans Ende, ja, da ist Lenin durchaus mit seinem Janus, mit seiner Janusköpfigkeit als bürgerlicher Revolutionär und als proletarischer Revolutionär sehr folgerichtig. Die Demokratisierung bis ans Ende, auch die Situationisten haben gesagt, die totale Demokratie, ja, die muss einfach vorangetrieben werden von uns. Das ist ganz klar. Engels hat ja schon versprochen, dass die Form für den Übergang in die revolutionäre Diktatur des Proletariats die bürgerliche moderne Demokratie nur sein kann, die parlamentarische Demokratie sogar und so weiter. Also diese ganzen Probleme, wie stellt sich Staatlichkeit heute dar, dass sie fast wirklich total scheint mit den gesellschaftlichen Aufgaben des Produktionsapparates schon verflochten. Was ja schon Lenin dazu verführt hatte, zu sagen, ja, wir brauchen da bloß die Spitze abzuschlagen, eben diese Stammokap-Denke sozusagen, die ja immer wieder Urständ feiert. Jetzt auch gerade, wir brauchen da nur die linke Politik dafür, wir brauchen ja nur die alternativen Ökonomen, wir brauchen ja nur, also ich brauche das nicht zu wiederholen, diese ganzen Politikerphrasen und diese Illusionen, die damit verbunden sind, man braucht den bestehenden Produktionsapparat als staatlich durchorganisieren, als Deutsche Post sozusagen hoch drei, dann nur zu übernehmen durch eine Arbeiterpartei oder sowas. Diese Illusion, die muss natürlich radikal kritisiert werden, weil sie auch genau in diese Hekatomben geführt hat. Und weil sie ja die Menschen unterworfen hat, dieser Maschinerie und sie zum Anhängsel dieser Megamaschinerie natürlich gemacht hat. Also wie ist das zu spalten, zu sondieren? Das ist einfach eine Forschungsaufgabe. Aber doch immer nur auf der Grundlage nicht eines radikalen Reformismus, der schon weiß, dass er nur noch durch Reformen den Weg in den sogenannten Sozialismus, der sich dann als Staatskapitalismus entpuppt oder als sozialistische Marktwirtschaft oder sowas entpuppt, der das schon weiß, dass die Revolution passé sei und der schon weiß, zu wissen glaubt und es verordnet, ja, überhaupt nicht mehr auf die Klasse selbst zu setzen. Ja, sondern auf Basis, dass die Klasse selbst das macht, auf Basis, dass wir diese theoretische Praxis und diese Untersuchung selbst organisieren und die Erfahrungen einbeziehen, das Erfahrungswissen und entwenden, was da an Forschungen ist. Das ist eigentlich nur alles, was man im Moment sagen kann und es ist auch eine Frage der Bewusstseinsarbeit. Nur die Auskunft von Marx ist doch richtig erstmal, dass der General Intellect, der sich hier aufgrund dieses fixen Kapitalsapparats, dieses Produktionsapparats bildet, in dem die Formbestimmtheit der kapitalistischen Produktion, also des Produktionsprozesses als Verwertungsprozess, die Form des Verwertungsprozesses, den Menschen aufgeherrscht wird und die Menschen sozusagen frisst, verschlingt, ausbeutet, dass dieser General Intellect das Beste ist, was dieser Apparat geschichtlich hervorbringt. und dass dann überhaupt nichts anderes übrig bleibt, als dass wir diesen General Intellect, der wir ja schließlich sind, gerade nicht zuletzt an der Uni, ja, in dieser oder jener Form, entwenden, umdrehen, uns aneignen. Das, mehr kann man doch überhaupt nicht sagen. Und dann muss man gucken. Also deswegen fällt mir die Beantwortung dieser Frage so furchtbar schwer. Das andere ist auch bei Adorno, du führst Adorno immer sehr schön an, aber die besten Sachen von Adorno, die kommunistischsten Auskünfte, die möchte ich jetzt noch hinzufügen, zum Beispiel bei dieser Gerechtigkeitsfixierung, ist es doch so, dass überhaupt keine Gerechtigkeit mehr als Kategorie bemessen werden muss oder gemessen werden muss, ebenso wenig wie Recht, als die Kodifizierung sozusagen von bestimmten Gerechtigkeitsvorstellungen, wenn wir eine Gesellschaft hinkriegen, in der jeder das Individuum ohne Angst verschieden sein kann. Was soll ich denn damit Gerechtigkeit? Es geht darum, dass jedes Individuum ohne Angst verschieden sein kann, so Adornos Formel. Und es geht darum, dass jedes gesellschaftliche Individuum schon bei Marx so mehrfach ganz klar als sozusagen fast schon nicht Sinn, aber Resultat dieser ganzen qualvollen Geschichte, ja, an den Horizont gestellt, dass jedes Individuum die disponible Zeit bekommen kann, so ein Optimum, ein Maximum von disponibler Zeit, um sich frei zu entfalten. Wie sozusagen der gemeinsame Ausgangspunkt von Max Stirners Doktrin, ja, Aufhebung des Frühsozialismus, der Hegelschen Schule, in Marxens früher Formel, ich bin nichts und müsste alles sein, kulminiert. Aber die Max-Stirner-Richtung des Individualanarchismus und des egoistischen Menschen und des Gesellschaftsindividuums in seiner materiellen Entfaltungsmöglichkeit gehen radikal, diametral verschiedene Wege, aber sie wollen ja das Gleiche. Und diese materielle Möglichkeit, ohne Angst verschieden sein zu können und alle Schranken zu beseitigen, niederzureißen, die meiner Entwicklung, die völlig beliebig ist, auch geschlechtsmäßig, ja, völlig beliebig ist, die Geschlechterrollen oder auch das biologische, naturhafte, anatomische Geschlecht, das soll mir, bitteschön, also die polymorph-perverse Orientierung jedes Individuums, das ist das Ziel des Kommunismus im Umfang, der weit über den Sex oder über Genderrollen hinausgeht, bitteschön. Und das ist die marxische Vision und die adornische Vision und das ist auch die situationistische Vision, mal mit der situationistischen Formel ausgedrückt, bei der generalisierten Selbstverwaltung, da fängt es damit an, dass jedes Individuum die Ausrüstung, die es für sein Abenteuer braucht, allein oder mit anderen zusammen, bekommt von der Gesellschaft. Und das muss produziert und planmäßig und bewusst produziert werden. Noch ein Wort dazu, dass auch diese Frage der Durchsetzung von der kritischen Theorie richtig aufgewiesen worden ist in dem doch einigermaßen, also ich war überrascht, als ich es nach langer Zeit wieder gelesen habe, die Elemente des Antisemitismus, habe ich mich richtig ein bisschen geschämt, wie klar das ein Aufruf zur Revolution einfach auch ist, zum gewaltsamen Umsturz, wie Marx das noch nannte. Wenn es am Ende dieser Element des Antisemitismus heißt, ich hoffe, dass es mein Schlusswort jetzt für heute ist, weil das alles ja gar nicht so konkret verfolgt werden kann, dieser Aufriss. Da heißt es, die ihrer selbstmächtige, zur Gewalt werdende Aufklärung selbst vermöchte, die Grenze der Aufklärung zu durchbrechen. Das ist nichts anderes, als was Marx an den Horizont, der junge Marx an den Horizont gezeichnet hat. Die Theorie wird zur materiellen Gewalt, sobald sie die Massen ergreift und es muss zur Klasse des Bewusstseins sich organisiert werden. Dann kann die Aufklärung aus dem bürgerlichen Schrank, aus ihrer Zwiespältigkeit, aus der fatalen Dialektik der Aufklärung, die bis dahin nachgezeichnet worden ist, sich auch selbst befreien. Etwas anderes kann man überhaupt nicht sagen, wenn man das kommunistische Projekt verwirklichen will. Aus der Möglichkeit heraus, die es im Kapitalismus bereits schon materiell zur Verfügung stellt. Und die konkreten Fragen sind Fragen der Organisierung in bildet Banden oder sowas. Ja? Wie wir mit der Staatlichkeit umgehen, in der wir vielleicht unseren Job haben oder so. Das ist dein Problem. Entschuldigung.
Weitere Fragen? Probleme, Anmerkungen, Kritik?
Wir können auch erstmal ein paar Fragen sammeln, falls ihr nochmal Angst habt, dass wir dann immer gleich bei jeder Frage so lange antworten.
Bitte.
Ja, also um die